SRF 1. SRF 1 Forum.
Ferien. Ferien, das heisst schönes Wetter, schöner Strand, sauberes Hotel und gutes Essen. Und das alles für einen günstigen Preis. Was aber, wenn rundum die politische Situation angespannt ist, zum Beispiel in Ägypten, zum Beispiel in Tunesien oder in Kenia? Soll man trotz der günstigen Preise hergehen oder ausweichen in ein anderes Land, an einen anderen Strand? Kenia, Ägypten, Hauptsache Ferien. Das ist das Forum mit der Christine Hubacher und mit ihren Gästen.
Der Matthias Leisinger sitzt hier drum. Er ist Head of Corporate Responsibility. Das heisst, er ist der Leiter Nachhaltigkeit beim Schweizer Reiseunternehmen Kuoni. In Sharm el-Sheikh in Ägypten habe ich gestern auf einem Hotelportal gesehen, kann man das zweite in einem 5-Sterne-Hotel für 250 Euro 7 Tage lang Ferien machen. Der Preis ist um 1000 Euro abgesetzt. Herr Leisinger, würdet ihr gehen?
Ja, ich denke prinzipiell würde ich das machen. Ich glaube, es ist einfach momentan in Ägypten, das kommt dazu wahrscheinlich, es ist relativ heiß, also es ist nicht gerade die ideale Saison, um dort hinzugehen. Wenn ich jetzt das Bedürfnis hätte, als Reisender mich einmal zu erholen, an den Strand zu liegen, ein Buch zu lesen, dann würde ich das sicher gerne machen, weil ich glaube, es ist sicher besser, wenn man in ein Land reist und anstatt, dass man nicht reist, weil schlussendlich sind doch auch Arbeitsplätze betroffen, die Wirtschaftssituation in diesen betroffenen Gebieten kann man trotz allem auch verbessern. Also ich glaube, prinzipiell würde ich das Angebot warnen, wenn ich jetzt wüsste, dass das von einem Veranstalter ist, dem ich auch vertrauen kann. Ich glaube, das ist schon ein wichtiges Argument.
Vis-à-vis von Matthias Leisinger sitzt Roland Schmid, er ist Leiter Sicherheitsmanagement von TUI Suisse, etwa 300'000 Schweizer machen mit TUI Suisse Ferien, die Hälfte davon gehen baden. Würdet ihr nach Sharm el-Sheikh gehen, jetzt an dem südlichsten Zipfel von der Halbinsel von Sinai, ob schon man weiss, es ist ein relativ heikles Gebiet und die Reisehinweise von ETA sagen, Terrorwarnungen hat es gegeben, heikel?
Ja, ich würde gehen. Ich bin aber ein Insider, das muss ich vorausschicken. Und auf Sharm el-Sheikh würde ich nicht gehen, weil das EDA ratet im Moment ja von Sharm el-Sheikh ab. Aber ich würde ans Rote Meer gehen, auf Hurghada.
Ihr würdet gerade vis-à-vis, also auf der anderen Seite von der Küste.
Genau, richtig. Und ich würde auch gehen, natürlich, weil ich die Verhältnisse kann einschätzen kann. Weil ich es ein bisschen kenne und weil ich auch Leute kenne. Und das macht es wahrscheinlich einfacher. Wenn ich neu wäre, wenn ich Ägypten vielleicht noch nicht würde kennen, würden wir es vielleicht zweimal überlegen oder dreimal durchlesen.
Wir reden über die Reisehinweise im Verlauf von dieser Sendung. Ich möchte auch den dritten in der Runde begrüßen. Es ist das der Patrick Wülser, Afrika-Korrespondent von Radio SRF. Ihr seid über Skype aus Nairobi dazugeschaltet, das hört man auch. Woher geht eigentlich die kenianische obere Mittelschicht in die Ferien? Ogabada, Ostrand in Kenia.
Also ich muss sagen, das ist eine kleine Elite, das ist eine ganz kleine Schicht, auch die Mittelschicht ist ganz klein im Unterschied zum Beispiel zur Schweiz. Und die gehen einerseits ins Hochland in Kenia, rund um Mount Kenya, das ist sehr grün. Oder eben, sie gehen an die Küste baden, wobei momentan mit der jetzigen Lage ist es gefährlich. Und selbst Kenianerinnen und Kenianer sind zurückhaltend nach Lamu oder nach Malindi zu gehen.
Dort gehen sie nicht, weil es dort auch Anschläge über das letzte Wochenende. Was sagt ihr, die uns daheim zulassen, spielt das für euch eine Rolle, was rundum ist, wenn ihr geht, Badeferien machen? Spielt das eine Rolle, wenn ihr am Strand seid oder sagt ihr, Meer ist Meer, es ist fantastisch schön, Strand ist weiss, das Essen ist gut, das Hotel ist super. Spielt es für euch eine Rolle, was rundum ist? Wir sind interessiert an eurer Meinung. Ihr könnt uns anrufen auf 0848 440 222 oder schreibt ein Mail auf studio@srf1.ch studio@srf1.ch. Schauen wir doch den Ist-Zustand an. Schauen wir im Moment, machen wir den Blick nach Kenia. Patrick Wülser in Nairobi. Über das letzte Wochenende hat es an der Küste wieder Anschläge gegeben mit Dutzenden von Toten. Juli bis September, habe ich gelesen, ist Hauptreisezeit für Kenia. Wie ist es im Moment in diesen Ferienresorts am Meer? Hat es überhaupt noch Leute?
Also ich kann das nicht generell sagen, wie das jetzt aussieht vom Süden bis in den Norden, bis an die somalische Grenze, aber es ist ganz klar, wenn ich umreise, sagen mir sehr viele Lodgebesitzer und Hotelier, dass eigentlich ihre Gebäude leer sind. Also ein Reisevertreter hat mir gesagt, in den letzten 12 Monaten ist das Volumen um 50% zusammengebrochen. Also ganz viele Touristinnen und Touristen, die sind verängstigt, zum Teil auch mit gutem Grund, haben wir jede Woche gehört, dass es eben einen Anschlag gibt an dieser Küste oder ja auch in Nairobi selber. Es ist ja so, wenn man hier lebt, dann tut man das ein bisschen pragmatischer angehen. Ich weiss, wie man sich bewegt, aber eben, wenn man in die Ferien will, dann ist man eben vielleicht verunsichert, wenn man gehört, dass vis-à-vis oder ein paar Kilometer von Lamu, eine berühmte Touristeninsel, eben in einem Dorf einfach wild ist rumgeschossen worden und Leute willkürlich sind umgebracht worden.
Also man merkt wirklich einen deutlichen Rückgang dort an der Küste rund um Mombasa, südlich oder nördlich. Und trotzdem hat es Resorts, die nach wie vor offen sind. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Resorts alle zu wären.
Also es ist so, also ich war kürzlich in einem Hotel in Malindi, bin dort Schweizer begegnet und die sind dort im Pool gesessen und haben ihren Trink geschlürft und haben mich sehr ungläubig angeschaut und gesagt, was die hier, ja, was ich überhaupt habe. Also das ist wunderbar, der Service in diesem Hotel und das Meer. Und sie haben eigentlich jetzt noch nie etwas gehört, dass da außerhalb oder nördlich von Kenia in Somalia irgendein Problem sei. Also sie kommen seit 30 Jahren daher und alles sei tiptop. Also man kann wahrscheinlich auch so in die Ferien gehen. Also.
Ich möchte das gerne hier in die Runde geben, Patrick Wülser. Also quasi, wenn man etwas gut kennt, dann geht man anders. Roland Schmitter hat ja vorhin von TUI Suisse, er hat das vorhin angetönt, eben Sharm el-Sheikh, wir haben vorhin darüber geredet, in Ägypten, ihr kennt es gut, darum würdet ihr auch gehen. Ist denn das irgendetwas, wo man denkt, ich bin schon so manchmal gewesen, ich kenne es gut?
Ja, das ist einfach die Sympathie, die man dann hat für ein bestimmtes Land. Das ist auch die Sympathie vielleicht Menschen, die man kennengelernt hat. Wenn man vielleicht schon mehrmals war, hat man immer den gleichen Kellner, das gleiche Zimmermädchen, vielleicht den gleichen Busfahrer oder Taxifahrer oder man kennt den Reiseleiter. Und da entwickelt sich auch eine Sympathie. Man hat das Gefühl, man kann sich und man weiss, wie man sich kann bewegen. Und das ist natürlich ganz anders, wenn ich jetzt einfach gefragt wäre, würdest du jetzt ins Land A oder B reisen, würdest du dort eine Safari machen oder baden, dann würden wir es wirklich nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Aber Matthias Leisinger, wenn man das so hört, man könnte ja sagen, vor der Bombe sind alle Leute gleich, ob sie das erste Mal oder das 30. Mal in das Land kommen.
Ja, ich glaube, darum ist es absolut richtig und wichtig, dass man zuerst in den Hinweis schaut. Und ich glaube, für alle Veranstalter steht die Sicherheit der Kunden zu oberst und das ist Priorität. Also uns geht es darum, die Sicherheit vor Ort können zu garantieren und wenn etwas passiert, im Notfall vor Ort auch können Betreuungsleistungen anzubieten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube aber auch, was es abzuwägen gilt, ist, wenn man dann nicht mehr geht, wer ist betroffen vor Ort. Und ich glaube, wenn man dann ein Land nicht mehr bereisen will und kann, muss man sich schon überlegen, was hat das für Konsequenzen für die Leute, die dort arbeiten.
Über das, man muss auch vertrösten in der zweiten Hälfte. Fast schon reden wir noch so ein bisschen darüber. Also, man kennt etwas gut und geht trotzdem her. Darum euch, Herr Schmid, eben, wenn jemand einen Anschlag machen will, ist das dem wurscht, ob ihr schon 15 Mal da seid oder nicht?
Ja, das ist natürlich so, aber wo haben wir die Sicherheit oder die hundertprozentige Sicherheit? Das Leben hat halt einfach mit gewissen Risiken zu tun. Das muss man für sich persönlich können abschätzen, die Reiseunternehmen und auch die Aussenministerien in diesen verschiedenen Ländern geben Hinweise, Empfehlungen ab, aber die soll man eben genau lesen. Und wenn jemand ein gutes Gefühl hat, dann soll man auch reisen, dann kann man auch reisen, dann kann man jemandem vielleicht auch unter die Arme greifen. Also wir haben auch Kunden, die Sachen mitnehmen, weil es einfach notwendig ist in diesen Ländern, weil gerade in Ägypten ist ein Mitarbeiter, hat vielleicht eine Familie von 10, 12 Personen hinten dran. Und wenn man beim Lesen oder bei der Empfehlung im Reisebüro allenfalls ein Geschlechtsgefühl hat, dann gibt es genügend Alternative, wo man sich gar keine Gedanken machen und sofort kann die Reise auch antreten.
Ich möchte ersten Hörer, respektive erste Hörerin begrüßen, SRF1-Hörerin Verena Schär aus Lugano. Guten Abend, Frau Schär.
Ja, guten Abend.
Frau Schär, ihr geht im November nach Kenia.
Ja, geplant, im November nach Kenia wieder zu gehen. Ich gehe seit einigen Jahren und es waren immer wieder Sachen gewesen, Anschläge, also Drohungssituationen. Aber ich fühle mich sicher dort.
Was macht denn das, dass ihr euch sicher fühlt?
Also einerseits, ich gehe nur in die Hotel, also in ein besseres Hotel, wo sehr gut bewacht sind. Dann die Reise vom Flughafen bis, sagen wir jetzt, an die Südküste runter, auch mit Privatbus. Also ja, und ich am Strand, ich gehe gerne baden. Wenn ich laufen will, dann nehme ich vielleicht jemanden mit. Es hat immer irgendjemand Einheimischer, der mit einem kommt. Ja, ich gehe einfach nicht allein.
Also, ihr sagt eben, ich bin in einem besseren Hotel, das gut bewacht ist und fühlt mich dort auch sicher.
Ja, seit ich runtergegangen, oder? Das ist, und ich denke einfach, die ganzen Sachen sind, es ist zum die Leute vergraulen.
Also, wer will die Leute vergraulen?
Ja, einfach die Terroranschläge machen, weil Kenia ist auf den Tourismus angewiesen. Und diesen Leuten geht es nicht so blendend, und wenn die ihre Arbeitsplätze verlieren, also das finde ich ganz tragisch. Und ob ich jetzt irgendwo hingehe, also ob ich auf Südamerika gehe oder nach Thailand, wenn ich etwas liebe und das Meer liebe und Menschen liebe, dann gehe ich dort hin.
Also ihr sagt, wenn ihr nicht mehr würdet gehen, also ihr gebt wie quasi nicht nach. Geht es ja darum, dass ihr sagt, ich gehöre sicher nicht zu denen, die jetzt diesen terroristischen Gruppen nachgeben, die einfach etwas zerstören wollen, was dort ist?
Ja, nein, im Moment gebe ich dem nicht nach, nein. Es kann vielleicht sein, dass der Moment kommt, oder? Mhm. Aber im Moment habe ich selber das Gefühl, noch nicht, nein.
Ich danke euch herzlich für das Telefon. Merci vielmals, Frau Schär. Ich möchte Patrick Wülser in Afrika, in Nairobi, fragen. Er ist immer noch dran, sehe ich. Genau. Ja, ich habe gehört, Patrick Wülser, bei euch regnet es im Moment wie verrückt und es ist nicht klar, wie lange die Stromversorgung auch klappt. Wenn ihr jetzt die Hörerin hört, die sagt, ich gehe gleich, weil in einem teuren Resort kann mir auch weniger passieren. Ich weiss nicht, könnt ihr das ein bisschen einschätzen, wenn ihr seht, was in der Küste passiert ist? Hat das eine Relevanz?
Ich würde noch vorausschicken, ich bin schon im Dunkeln gesessen vor dem Anfang der Sendung. Der Strom ist schon zusammengefallen, aber mein Nachtwächter hat eleganter Generator angelassen, er ist wieder hell geworden. Ja, aber zu eurer, es kann passieren, was ich dann wieder weg bin. Aber ich kann das nicht beurteilen. Also ich bin weder vom EDA angestellt, ich mache weder Reisehinweise, noch eben bin ich zur Stabilisierung der Tourismusbranche oder zur Vergräulung da. Ich kann nur sehen, was ich halt beobachte. Mir ist sicher irgendwie in einem gut geführten Hotel mit Wächter und allem, ist man sicher irgendwie sicherer als sonst. Was ich mir bei meinen Reisen überlege, also hier in Kenia oder in ganz Ostafrika oder eben im Rest von Afrika, dass man sehr viel Glück hat, was einem selten etwas passiert. Aber wenn einem etwas passiert, braucht es eben auch wieder Leute, die ihm rausholen können, die ihm helfen können. Also das überlege ich mir bei meinen Planungen jeweils auch. Also tue ich allenfalls andere Leute gefährden. So. Oder welche Maschinerie tue ich in Gang setzen, wenn man mich noch immer rausholen muss. Also wenn man mir eben sagt, es ist zurzeit nicht so gescheit, irgendwie im Norden an die kenianische Küste zu gehen, in der Nähe von somalischen Grenzen, es ist gefährlich. Also da denke ich sicher an mich selber, aber denke auch, wenn mich dann die Schweizer Botschaft oder die kenianische Behörde oder was auch immer dort müssen rausholen, ist das sicher auch ärgerlich und teuer.
Also ihr denkt wie noch einen Kreis weiter. Merci vielmals, Patrick Wülser. Reden wir von diesen Reisehinweisen und wer kommt dem dann holen, wenn man dort wirklich in einer misslichen Situation ist. Die Reisehinweise vom EDA, die findet man landverwandt, die sind sehr detailliert ausgeschildert. Was heisst das jetzt für euch, für Kuoni, Matthias Leisinger, wenn das heisst, ein Land ist plötzlich, gibt es eine Terrorwarnung? Was heisst das? Was passiert nachher im Unternehmen?
Also da muss ich vielleicht vorausschicken, ich bin jetzt nicht direkt in den Prozess involviert, aber sobald es natürlich Terrorwarnungen gibt und konkrete Hinweise von EDA, so wie ich weiss, wenn mir sehr viele Leute, wenn das eine populäre Feriendestination ist, dann nimmt EDA mit der jeweiligen Veranstalter Kontakt auf, bevor man so eine Warnung rausschickt, und dann schaut man, wie kann man in einem Notfall die Leute relativ schnell wieder heimfliegen, und da haben wir natürlich Vorteile. Jetzt bleiben wir vielleicht beim Beispiel Kenia, wir haben dort eigene Leute auch vor Ort, wo man natürlich dann so Repatriierungs Einsätze relativ schnell kann auch koordinieren. Und das hilft natürlich dort auch, dann die Leute relativ zügig wieder in die Schweiz zurückzubekommen. Also in einem absoluten Notfall. Aber dort gehen wir natürlich sehr stark, sind wir immer sehr eng im Kontakt mit dem EDA. Und ich glaube, was dort auch wichtig ist, ist können abzuschätzen, wo passiert etwas konkret. Also, wenn es in Genf brennt, dann geht man in Zürich gleich noch auf die Straße. Ich glaube, das gilt dort also die Verhältnismäßigkeit, dann können abzuschätzen, was bedeutet das jetzt wirklich für die touristische Region, wo unsere Leute sind.
Wenn man die Reisehinweise liest, jetzt zum Beispiel über Kenia, ist das sehr detailliert, über die Küste ist das beschrieben etc. Wenn ich aber auf die Portale gehe, heute gerade bei Kuoni zum Beispiel, sind die Reisen nach wie vor angeboten. Wir nehmen den Mechanismus Wunder, wenn man den gleich bucht, ob schon CETA bei den Hinweisen sagt, schwierig, was ist denn? Und nachher passiert noch etwas Dramatischeres. Was passiert denn? Jetzt auch plötzlich die Versicherung nicht mehr, oder ist das wieder so ein Versicherungsfall?
Also sobald es natürlich Reisewarnungen vom EDA gibt, dann raten wir von Reisen in die jeweiligen Gebiete ab und respektive wir bieten es gar nicht mehr aktiv an. Wenn jetzt ein Kunde explizit noch in ein Gebiet gehen will, dann muss er eine Einverständniserklärung unterzeichnen und dementsprechend auch uns mitteilen, dass er Verantwortung für allfällige Problem, die auftauchen könnten, auch selber übernimmt. Also ich glaube, da kommt man dann sehr schnell in solche Versicherungsfragen rein. Aber dort sind wir sehr eng mit dem EDA in Abstimmung und wo es Reisehinweise gibt, dort bieten wir das gar nicht mehr an.
Wobei ein Hinweis, ich habe heute am Nachmittag mit dem EDA telefoniert, sie sagen, wir machen nicht einfach Warnungen, geht oder geht nicht mehr, sondern wir tun einfach detailliert aufzeigen, was schwierig ist, was heikel wird, was passiert ist und nachher muss quasi der Reisende selber einschätzen, ob es für ihn gefährlich ist, ob man das will oder nicht will machen. Das Individuum, also der Einzel ist nochmal etwas anderes. Ihr als Reiseunternehmen, ihr müsst nachher grösser denken, Roland Schmidt von TUI Suisse.
Ja, es ist, wie es der Matthias Leisinger auch gesagt hat, es ist erstens nicht von heute auf morgen, sondern wir verfolgen ja die Länder, die wir anbieten, für unsere Reisenden immer laufend. Also zum Beispiel die Situation, die wir jetzt haben in Israel mit Palästina, das verfolgen wir schon seit Wochen sehr aufmerksam mit unseren Partnern in Israel selber, mit unseren Reiseleitern, die vor Ort sind, mit den anderen Reiseveranstaltern in der Schweiz, mit dem Schweizerischen Reiseverband, mit dem EDA und wir als TUI natürlich international mit der Ländergesellschaft in Deutschland, mit England etc. Und dann muss man entsprechend handeln und vorbereiten. Und es ist richtig, die Reisehinweise nehmen einem die Entscheidung nicht ab, ob man reisen soll oder nicht, sondern die ist immer noch uns Reisenden überlassen, will man gehen oder will man nicht gehen. Und es ist eine gute Empfehlung, man soll das genau und gut lesen und dann tun wir handeln als Reiseunternehmen, als seriöse Reiseunternehmen, Ausnahmen gibt es dann immer, aber ich rede von den grösseren und bekannten, dann, wenn abgeraten wird, wie wir jetzt im Moment die Abratung haben oder die Reisewarnung für Sharm el-Sheikh, heisst, wird abgeraten, dann tun wir auch gar keine Reise mehr anbieten. Also wir nehmen es aus dem Programm raus. Und Hurghada zum Beispiel gibt es einfach gewisse Hinweise, Empfehlungen, die man machen soll. Und das ist bei uns in den grossen Veranstaltern noch im Programm.
Sharm el-Sheikh, da wird sogar gewarnt. Karin Monnier aus Möhlin habe ich jetzt am Telefon, SRF1-Hörerin. Die seit Anfang Juni in Sharm el-Sheikh war, ob schon man gewarnt hat, ihr würdet wieder gehen.
Sagt, also ich war in Dahab. Da muss man ja noch über Berge fahren, was ja jetzt vor allem in Deutschland auch gerade abraten davon. Und ich war schon dreimal dort gewesen. Meine Tochter arbeitet dort unten. Und sie hat immer wieder gesagt, es ist ruhig, die müssen keine Angst haben. Und ich habe gefunden, es ist so schön dort unten. Und mir tun die Leute leid, die keine Arbeit mehr haben. Und wir sind dann auf Umwegen, wir haben in Mailand müssen mit dem EasyJet gehen, weil ja da nichts mehr fliegt in der Schweiz, sind wir gleich gegangen. Und haben 14 Tage wunderbare Ferien gehabt.
Und die Reisehinweise, habt ihr die vorher konsultiert?
Die haben wir schon konsultiert und wir haben eine Reise gebucht gehabt. Und die ist natürlich dann storniert worden. Und wir haben dann über das Reisebüro den EasyJet-Flug gebucht und haben dort auch müssen unterschreiben, dass sie uns Hinweise, dass das gefördert ist. Wobei Italien zum Beispiel hat ja keine Reisewarnung nach Ägypten.
Ihr gebt uns etwas Gutes da rein als Input ins Gespräch. Frau Monnier, merci vielmals. Es ist ja nicht so, dass alle Länder nachher einzelne Orte ausschliessen oder nicht. Man ist sich sicher, auf der Sinai-Halbinsel hat es konkrete Terrorwarnungen gegeben. Man hat sogar konkret gewusst, dass es zum Teil auf touristische Orte geplant war. Vor etwa im Februar ist so eine Warnung gekommen. Aber es geht gleich nicht alle Länder genau gleich mit dem um. Also, wenn man das deutsche Portal liest, vom Auswärtigen Amt, ist Sharm el-Sheikh nicht in explizite Warnung, man soll nicht hergehen. Wie geht man denn mit dem um? Roland Schmidt?
Ja, in Deutschland hat man jetzt gewechselt, vor zwei Tagen. Vorher hat es geheißen, wird abgeraten, jetzt wird nur noch gewarnt. Jetzt ist es natürlich... Was für ein Unterschied. Zwischen wird abgeraten, da haben die Veranstalter gesagt, wir bieten den Kai an, so wie wir das Schweizer auch machen, wie ich das vorher erläutert habe. Jetzt, wo man nur noch warnt, gibt es schon wieder einzelne Veranstalter, die es natürlich anbieten. Weil das ist schon eine gewisse Lockerung, die Barriere hat man ein bisschen aufgetan, weil einfach die Einschätzung und die Empfehlung schlussendlich vom Deutschen Auswärtigen Amt ein bisschen andere ist als in der Schweiz. Aber die Engländer zum Beispiel sind in der ganzen Zeit, wo also alle abgeraten haben, Österreich auch, und Deutschland und Schweiz, die sind durchgehend gereist, aus osteuropäischen Ländern auch. Und die Politik ist auch individuell pro Land bezogen. Und auch die EU-Länder sind nicht alle gleich. Es gibt auch keine europäische Außenpolitik oder wie man die Sicherheit einschätzt. Und mit dem müssen wir als Veranstalter umgehen.
Und jetzt groß kann man sagen, hat einfach gesagt, ganz heikel, das Gebiet, die Halbinsel vom Sinai, es hat nicht mehr gesagt, tiptop läuft das dort alles, sondern einfach wirklich eine gefährdige Stadt. Es geht so um einzelne Orte, genau. Im Grad von der Bewertung, wie bedroht das die sind, Herr Leisinger.
Ja, ich glaube, es geht genau in die Richtung, wo man das muss differenzierter können anschauen. Ich glaube, eben, was schon noch ein Punkt ist, wo passiert Unruhe. Also jetzt beim Beispiel Ägypten, wenn in Kairo die grossen Unruhen gewesen sind, dann haben wir gewusst, dass es in Hurghada eigentlich relativ ruhig zu und her geht und dass eigentlich im Tourismus auch nach wie vor möglich gewesen wäre, durch unsere lokalen Kontakte, durch unsere lokalen Leute vor Ort. Aber da muss man das natürlich dann auch sehr eng mit den Leuten von EDA können absprechen und vielleicht haben die Informationen, die wir vielleicht nicht haben, wir können das dann auch nicht immer wahrscheinlich ganz genau so in Tiefe beurteilen, wie das die Leute vom EDA können und wir sind da, wie gesagt worden ist, in engem Austausch mit dem EDA immer und können die Lage laufend analysieren. Und verlassen uns da natürlich dann schon auf die Empfehlungen von EDA.
Wobei, Sie sagen ja, wir sind nicht eine Reiseversicherung, wir sagen nicht go oder bleiben hier oder geht. Oder das machen Sie nicht. Ich möchte gerne einen weiteren Hörer begrüßen. Ist das der Andreas Geiser aus Langenthal. Guten Abend, Herr Geiser.
Guten Abend, Frau Hobacher.
Herr Geiser, ihr seid mehrere Mal in Kenia gewesen, schreibt ihr, und ihr geht auch wieder, euer Sohn hat sogar dort unten geheiratet. Also ihr seid sehr vertraut mit dem Land. Machen euch denn die Reisehinweise keinen Eindruck?
Ja, doch, die machen eben schon Eindruck. Aber die Länder sind ja so gross und ich kann nicht genau sagen, wo das nachher irgendwie etwas los ist, oder wo Terroranschläge sind oder so. Und dann könnte man eigentlich nie mehr hergehen, wenn man auf das alles hören möchte, genau. Und man muss ja gleich irgendwie in die Ferien, also man muss nicht, oder? Aber man geht gerne. Und vor allem eben die Bevölkerung dort unten, die lebt von dem, oder? Und von dem her geht man einfach gleich gerne wieder dort her. Und wir waren jetzt zweimal in Kenia, dann waren wir in Zanzibar und dieses Jahr gehen wir jetzt auf Hurghada wieder.
Das ist am Roten Meer, Hurghada. Ja, von dem haben wir geredet. Findet ihr denn, man tut es schwierig hier in der Schweiz? Tun wir es hektisch?
Ja, ich habe fast ein bisschen das Gefühl, mit dir ein bisschen zu hektisch, oder? Dass man wirklich vor allem warnen will, weil es hat fast in allen Feriengebieten, wo jetzt hier in der näheren Umgebung, oder Afrika, Mittleren Osten, es hat Krisenhärten und ich könnte eigentlich überhaupt nie mehr hören. Ich glaube, das sollte man schon nicht so fest dramatisieren, das Ganze.
Also ihr findet, man tut hier dramatisieren, weil sonst kann man eigentlich, wenn man den Raum anschaut, gar nie mehr hergehen. Merci vielmals, Herr Geiser, für das Telefon. Ich möchte Patrick Wülser in Nairobi fragen. Patrick Wülser, ich habe in einem Reiseblog über Kenia gelesen, die Person geschrieben hat, die kenianische Regierung regt sich eigentlich sehr auf über die Reisehinweise und sage, wir tun hier einfach zu schwierig. Oder da brecht bei ihnen einen ganzen Wirtschaftszweig, brecht da weg und wieder auch quasi etwas, dass man ihnen dass die blühende Wirtschaft nicht möge gönnen. Könnt ihr das irgendwie einschätzen, Patrick Wülser?
Ja, das hat einen politischen Hintergrund und wie kurz ein politisches Kapitel wir müssen aufschlagen. Also die jetzige Regierung, die ist vor gut einem Jahr gewählt worden hier in Kenia. Der Uhuru Kenyatta als Präsident und der Ruto als sein Stellvertreter, die haben beides Verfahren vor einem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Also sind mit der westlichen Welt momentan nicht sehr haben ein gutes Einvernehmen, haben sich eher gegen einen asiatischen Raum ausgerichtet, die mit den Chinesen verhandeln und probieren ganz viel, was der Westen macht, so auszulegen, dass es ein Racheakt ist gegen die Regierung. Und auch hier, nach diesen Anschlägen, vor allem, wo die Engländer, etwa 500 Touristinnen und Touristen aus Kenia, haben ausgeflogen, etwa vor 8 Wochen, hat dann die Regierung klar gesagt, dass sie einen politischen Hintergrund, da geht es nur darum, die Wirtschaft zu schwächen, Rache zu nehmen, der Regierung. Also das habe ich den Eindruck, das ist ein politisches Geplänkel, also da wird etwas ausgeschlachtet, was hingegen stimmt, und da kommen wir ja glaube ich später darauf zurück, dass alle Touristinnen und Touristen, die in diesem Land wegbleiben, das ist ein schwerer Schlag, also der Tourismus, das ist ein ganz wichtiger Faktor für das Land und ganz viele Leute werden auch zurzeit arbeitslos, wie eben die Leute nicht mehr kommen, aber es hat sicher keinen politischen Hintergrund, dass die Leute nicht mehr kommen, sondern eben die Anschläge und das macht den Leuten Angst.
Roland Schmidt, was er jetzt erzählt hat, Patrick Wülser, hat sehr mit dem Kopf genickt. Ihr seid schon lange Sicherheitschef oder im Sicherheitsmanagement von TUI Suisse. Dass auch so politische Ranggüne eine Rolle spielen bei diesen Reisehinweisen und wie man die bewertet, das kennt ihr wahrscheinlich aus dieser langen Geschichte.
Ja, ich kann Patrick Wülser sehr gut nachvollziehen, dass auch die Vorwürfe natürlich kommen. Das ist immer so, das gibt es auch bei anderen Ländern, wenn man warnt oder eben allenfalls vor Reisen abratet, dass dann sofort heisst, ja, ihr wollt uns wirtschaftlich strafen oder unter Druck setzen. Aus meiner Warte und alles, was ich erlebt habe, und ich bin eigentlich von Anfang an, seit die Reisehinweise dabei, habe ich nie den Eindruck gehabt, dass man sich irgendwie durch irgendwer unter Druck setzen lässt, sondern man gibt sich sehr Mühe in diesen einzelnen Ländern, und da kann ich auch vergleichen dank dem Unternehmen in den anderen Ländern, dass man wirklich das Bestmögliche will. Auf der einen Seite natürlich für die Leute, die baden wollen oder die Personen, die eine Safari unternehmen und da geht es nicht irgendwie um politisches Hickhack, und man ist auch sehr unabhängig in diesen Empfehlungen. Aber die Länder müssen auch lernen, und das ist ganz, ganz wichtig für uns als Reiseunternehmen, die die Reise organisieren, für Leute, die Ferien oder Reisen machen wollen, dass politische Stabilität und Ruhe und nicht immer nur brennende Barrikaden, die halt dann auch medial anders daherkommen, im Vordergrund stehen. Sondern es braucht politische Ruhe, Stabilität, und dann kommen die Gäste eigentlich sehr schnell wieder.
Und sobald sie eben die brennenden Barrikaden, das merkt ihr quasi je in euren Branchen, dann geht es keinen Tag und dann brechen wirklich, können wir schon die ersten Absagen.
Ja, weil da kommen in den Medien, Print, elektronisch, heute hat man ja eine Haufen Möglichkeiten, da kommen dann die Bilder, die werden dann Nahaufnahmen gezeigt, selbst wenn jetzt zum Beispiel wieder von Ägypten da etwas in Kairo passiert, aber man muss wissen, Hurghada ist so weit weg von Kairo wie Wien von Zürich, oder Sharm el-Sheikh ist etwa so weit weg von Marseille wie Basel. Also die Distanzen können wir ja dann gar nicht abschätzen. Und es hat vorher eben ein Hörer auch gesagt, bei Kenia, wenn man dann das einmal weiss und auch den Reisenden, die vielleicht anrufen und fragen, soll ich gehen oder soll ich nicht gehen oder holen die mich dann raus, wenn etwas passiert, wenn man das erklären kann, ist schon sehr viel eigentlich gelöst von dem Gefühl.
Ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den ihr vorhin angesprochen habt. Es ist darum gegangen, dass, wo die Schweiz schon gesagt hat, hey, komm, zum Beispiel Sharm el-Sheikh, das ist einfach ein gutes Beispiel. Darum bleiben wir ein bisschen bei dem, weil das ein sehr begehrter Touristenort ist. Schön zum Baden etc. Aber so in einer unterschiedlichen Bewertung drin ist. Also die Engländer sind gegangen. Es hat im Moment, glaube ich, sehr viele Russen, habe ich gehört. Osteuropa geht dort in die Ferien, auch Asiaten. Was heisst denn das? Sind denn die Leute weniger gefährdet? Oder nehmen es diese Länder nicht so ernst? Oder was passiert da? Wer kann etwas dazu sagen? Die schauen nach länger an.
Ja, die Länder entscheiden unterschiedlich. Ich habe es vorher schon mal angetönt. Politik, die Aussenpolitik ist völlig anders. Auch die Engländer, die ausgeflogen worden sind, wie es der Herr Wölser gesagt hat, von Kenia vor ein paar Jahren, haben die Schweizer überhaupt nicht gehandelt. Aber offenbar haben die Engländer einen anderen Hinweis gehabt, dass man zu dieser Massnahme geraten hat. Wir akzeptieren das. Wir müssen sie so nehmen. Es sind unsere Reisenden, unsere Leute oder Personen, die baden wollen oder die eine Rundreise machen wollen. Und für die haben wir die Verantwortung. Wenn andere können oder wollen gehen, dann ist das die Frage, dann, die sich der Reiseveranstalter in diesem Land stellen muss.
Und wenn die Leute eben plötzlich nicht mehr gehen, das ist... habe ich vor der Sendung mit der Ursina Rüegg reden. Die Ursina Rüegg hat vor 10 Jahren ein Hotel in Ägypten aufgetan, 900 Kilometer südwestlich von Kairo, in der Wüste, respektive in einer grossen Oase, Dachla-Oase, wenn ich das richtig sage. Ihr Hotel Desert Lodge hat sogar eine Auszeichnung bekommen vor 3 Jahren, weil sie den Betrieb sehr ökologisch und nachhaltig geführt hat. Vor 3 Jahren war aber auch der arabische Frühling, grosse Demonstrationen, in der Fall grosse Wirrnis, Anschläge. Die Muslimbrüder haben übernommen, sie sind wieder davon gejagt worden. Das Land seit 3 Jahren in einer spektakulären Umbruchsphase. Und die Touristen sind fast ganz weggeblieben. Bittere Jahr, trotzdem hat Ursina Rüegg die Löhne weitergezahlt, hat sie mir erzählt.
Ja, also wir haben sie gezahlt, wir haben auch etwa die, es ist nicht so, dass einfach von einem Schlag auf den anderen niemand mehr gekommen ist, aber es hat einfach rapid abgenommen. Die Gruppen, vor allem die Gruppen, die wir gehabt haben, also Studiosus und andere Gruppen, die haben dann eben auch, weil es Warnungen gehabt hat von der Regierung, von der deutschen und von der Schweizer Regierung, dass man nicht in das Land reisen soll, haben dann die auch nicht dürfen kommen. Und das hat natürlich einen riesen Einbuß gehabt. Wir haben nach wie vor allem Italiener, die Wüstenfans sind, die gehen dann meistens weiter von unserer Lodge in Richtung Süden Sudan, also Grenze Sudan-Libyen, wo das heisst Gilf-Kebir. Dortige Touristen haben wir nach wie vor gehabt. Oder haben sie ja jetzt noch. Also es kommen tröpfchenweise, kommen, aber das reicht absolut nicht, weil wir haben den ganzen Staff und den Unterhalt haben wir ja trotzdem.
Und Staff und Unterhalt, also die Mitarbeiter, die dort arbeiten, ihr habt 12. Was habt ihr jetzt? Ja. Habt ihr sie müssen entlassen in diesem Fall?
Ja, wir haben sie müssen entlassen. Das hat uns sehr, sehr wehgetan, weil wir haben die meistens 10 Jahre lang gehabt. Wir haben eine geringe Fluktuation, weil das sind alles Einheimische. Wir sind ja ein Öko-Hotel. Und das Öko-Hotel schaut ja auch, dass alles Einheimisch ist. Also wir haben ganz fest geschaut, dass das Leute sind aus der Oase. Wir haben sie dann auch angelehrt und das ist uns ganz wichtig gewesen und jetzt haben wir sie müssen entlassen. Also nach 3 Jahren im Januar.
Der hat sie 3 Jahre quasi durchgefüttert?
Ja, haben wir. Das haben wir. Wir haben eben auch sozioökologisch wollen sein. Wir haben gehofft, wir schaffen es bis zum Umbruch. Aber der Umbruch geht halt länger als das, was wir jetzt an Finanzen haben.
Was fehlt denn jetzt dieser Oase, dieser Dachla-Oase, 900 Kilometer südlich von Kairo, wenn es euch nicht mehr gibt, dort jetzt im Moment, wenn das Hotel nicht offen ist? Was fehlt?
Ja, also der Arbeitsplatz. Also eben die Leute haben jetzt ihre Arbeitsplätze verloren. Also das fehlt, der Arbeitsplatz. Sie haben kein Einkommen mehr. Der Metzger hat kein Einkommen mehr. Der Gefühlshändler hat kein Einkommen mehr. Das Kunstgewerbe, das sind Frauen, die flechten, die ihre Körper flechten, die haben kein Einkommen mehr. Ich meine, das haben wir alles mit den Touristen, die gekommen sind, haben wir können, gewisse Leute in der Oase, haben wir können, nicht gerade ernähren, aber mithelfen zu ernähren. Und wir haben eben, weil wir ein Öko-Hotel sind, haben wir eben nicht nur einen Metzger begünstigt, sondern wir haben alle Metzger, haben wir reihenweise, haben wir ihm einen Job gegeben oder den Gemüsehändler. oder dem, wo man Reis abkauft. Und die haben jetzt natürlich alle viel weniger Einkommen. Viel weniger Einkommen.
Gibt es eigentlich auch eine positive Seite von dieser ganzen Geschichte für euch?
Aus meiner Sicht gibt es eine positive Sache. Das hat aber nicht unbedingt konkret mit der Lodge oder mit der Oase zu tun, sondern es hat mit dem ganzen Wüstentourismus zu tun. Der hat ja jetzt sehr zugenommen. Und da gibt es alle Schattierungen von Wüstentouren. Und auch die hinterlassen sehr viel Abfall oder auch Spuren von den schweren Autos in der Wüste. Und in meinen Augen ist das einzige Positive, dass ich die Wüste jetzt erholen kann. Durch den Wind und Wetter und heiß und kalt und kann sich die ganzen Haare, weil alles ist ja jetzt ein Problem, also vom Niger über Mali, Mauretanien, Algerien, ist alles ein Problem. Also ich denke, die ganzen Haare kann sich jetzt aufgrund von diesen Instabilitäten kann sich die erholen.
Das ist Ursina Rüegg, Geschäftsleiterin vom Hotel Desert Lodge, 900 km südwestlich von Kairo, ihre Oase Dakhla. Sie hat mir noch gesagt, sobald sich die Situation wieder ein bisschen beruhigt hat, wird sie unbedingt das Hotel wieder auftun. Ihr seid mit im Forum auf SRF 1, Kenia, Ägypten, Hauptsache Ferien. In der Runde sind Roland Schmidt, Leiter Sicherheitsmanagement von TUI Swiss. Dann der Matthias Leisinger ist da. Er ist der Leiter von der Nachhaltigkeitsabteilung von Kuoni und der Patrick Wülser in Nairobi, unser Afrika-Korrespondent von Radio SRF, ist auch dabei über Skype. Manchmal raschelt es ein bisschen und rauscht es. Das ist einfach, weil er so weit weg ist. Reden wir in der dritten Runde darüber, wenn Touristen eben wegbleiben. Ursina Rüegg hat es vorhin beschrieben. Sie hat jetzt ihre 12 Mitarbeiter müssen entlassen, hat noch 3 Jahre Löhne weiterzahlt, weil ihnen die Mitarbeiter sehr am Herzen liegen oder so. Quasi ein Auftrag ist, so wie sie das formuliert hat. Aber so machen sie ja nachher nicht alle. Patrick Wülser, in Nairobi, wenn jetzt, ihr habt es vorhin gesehen, 50% vom Tourismus in Kenia, hat er jemand zitiert, ist weggebrochen. Was passiert jetzt mit diesen Leuten, die dort arbeiten?
Also an der Küste, da sind jetzt Hunderte und Tausende von Leuten werden arbeitslos. Also das ist auch jetzt... Also die Leute haben keine Arbeit mehr. Und das hat auch politische Auswirkungen. Also, man hat in Kenia so eine Entwicklung, also, dass man eine Abspaltung hat. Die Küste, die ist benachteiligt, materiell schon immer gewesen, gegenüber dem Hochland. Und wenn jetzt noch die Arbeit wegfällt im Tourismus, dann führt das zu einer weiteren Radikalisierung. Also, man hat jetzt schon einen Einfluss irgendwie von islamistischen Milizen aus Somalia. Und man geht davon aus, wenn da jetzt ganz viele junge Leute, junge Männer arbeitslos sind, dass die eben empfänglich sind, für vielleicht eben auch Mitläufer zu werden bei einer solchen radikalen Bewegung. Also, das ist nicht nur so, dass eine Familie dann nicht mehr kein Einkommen mehr hat oder eben sich schlecht ernähren kann oder was auch immer, sondern das hat politische Auswirkungen. Aber wenn ich mir noch dafür erlaube, anzuhängen, ich glaube, es ist wirklich schlecht, wenn der Tourismus kollabiert, wenn der zusammenbricht. Das hat eine grosse Auswirkung für ein Land. Aber ich glaube nicht, dass es einfach die Frage ist, ob die Rettung ist, dass man eben als Tourist trotzdem geht, trotz Warnungen oder eben mutig ist und sich einsetzt für die Bevölkerung. Sondern das Problem ist ja viel tiefer. Also, ich bleibe jetzt halt hier in Kenia, wenn ich in Nairobi lebe. Aber wir können auch Nigeria nehmen oder was auch immer. Also, das sind Bedrohungen, das sind zum Teil unfähige Regierungen. Also, jetzt hier in diesem Land, wo ich jetzt Gas bin, ganz klar. Wir haben die korrupteste Polizei von der ganzen Welt, mit einer korrupten Armee, die schlicht nicht fähig ist, für Sicherheit zu sorgen, für die Bevölkerung, aber eben noch für die Touristen. Man hat Al-Shabaab irgendwie, die sich da immer mehr breit macht. Kenia selber ist im Krieg. Also Kenia ist einmarschiert in Somalia, führt Krieg in Somalia. Das sind Racheakten. Also ich denke, das sind ganz tiefe Probleme, die müssten gelöst werden vor der Regierung, halt zum Teil auch vor Druck vor der internationalen Gemeinschaft, wo man wahrscheinlich nicht nur damit lösen kann, dass man sagt, ich gehe jetzt trotzdem, das ist sicher hilfreich für ein einzelnes Hotel oder für einen Taxifahrer, aber nachhaltig wäre wahrscheinlich die Lösung an einem anderen Ort.
Nachhaltigkeit, ihr gebt mir das Stichwort. Matthias Leisinger, ihr seid ja der Leiter Nachhaltigkeit von Kuoni Schweiz. Dort ihr seid hier an diesem Roundtable Menschenrecht, wo verschiedene Veranstalter und Touristiker dran sind, wo es ja immer um Menschenrecht geht im Tourismus. Aber in erster Linie hat man ja da an die Arbeitszeiten, Gesundheit etc. gedacht. Wie spielt jetzt die so eine Risikogeschichte bei eurer Arbeit auch eine Rolle, wenn es um die Menschenrechte geht?
Das spielt natürlich überall mit drin rein. Und ich glaube, das Beispiel von Kenia ist ja sehr interessant, weil es zeigt doch dann auch auf, oder wirft die Frage auf, wer kann am Schluss was machen und wer hat welche Verantwortung in dieser ganzen Problematik. Und da kann ein Kunde selber Verantwortung übernehmen, indem man versucht, möglichst so zu reisen, dass die lokale Bevölkerung am Tourismus mitpartizipieren kann, dass der Souvenirverkäufer oder eben der erwähnte Gemüsehändler von der Ursina Rüeg trotz allem noch ein Einkommen kann generieren. Da haben wir als Reiseveranstalter Verantwortung, aber eben auch die Regierungen, die Sicherheit garantieren müssen. Und das ist ja genau auch die Idee von diesen Guidelines, die jetzt von der UNO rausgegeben worden sind, wie man Menschenrechte im Tourismus soll und kann umsetzen, dass der Staat eine Verantwortung hat, die Sicherheit und die Menschenrechtslage in den Ländern zu verbessern, aber dass eben auch Unternehmen selber eine Verantwortung haben, um sicherzustellen, dass die Menschenrechte innerhalb von ihrem Verantwortungsbereich geschützt und gewahrt werden. Und ich glaube, das ist das, was wir versuchen. Das ist nicht immer einfach, das ist sicher auch klar, aber es ist ganz wichtig, dass man das Thema auch angeht.
Also, ihr sagt Nachhaltigkeit und dass, wenn jemand reist, der Tourist ist dort so reist, dass wirklich die Bevölkerung oder die lokale Bevölkerung auch teilhaben kann und etwas auch daran verdient.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also, wie kann man sicherstellen, dass der Souvenirverkäufer oder der Taxifahrer oder der ganze informelle Sektor, der am Tourismus irgendwo dranhängt, oder der Fischer, der seine Fische im Hotel verkaufen kann, wenn man lokale Ausflüge bucht. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Aspekt, wo man sich auch als Tourist in Verantwortung muss nehmen. Und wenn man eine schöne Badeferien macht, dann kann man auch mal ein schönes Souvenir von einem Strandhändler kaufen. Ich glaube, das sind nachher schöne Sachen. Und gleichzeitig kann so der Souvenirhändler seine Familie dann auch wieder ernähren. Und so steht eben nochmal, der Tourist hat eine Verantwortung, der Reisende hat eine Verantwortung, wir als Veranstalter können Verantwortung übernehmen. Und ich denke, es ist so eine Begegnung auf Augenhöhe, das finde ich ganz wichtig. Also, man soll sich eigentlich in einem Land so benehmen, wie man das auch erwartet, wenn jemand in die eigene Stube reinkommt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich in einem Land, wo man als Gast aufgenommen wird, wo man als Gast eben auch geschätzt und wertgeschätzt wird, dass man sich dort so verhält, wie man es eigentlich auf der Gegenseite auch erwartet, dass sich die Leute so da in der Schweiz oder wo auch immer auch verhalten tun.
Aber würdet ihr dann sagen, die Frage geht an beide, dass es gibt ja ganz viele Angebote, das All-Inclusive, man zahlt wirklich daheim, wo ist denn alles drin und jedes Essen ist drin, etc. Und man zahlt gar keine Zuschläge mehr im Hotel, dass es eigentlich die dümmste Form von Reisen ist, weil dann genau die lokale Bevölkerung nicht dort kann partizipieren, weil die Leute ja nachher nicht rausgehen ins Kaffee oder mal gehen das Nachtessen in ein Spätzle oder so. Also das ist quasi einfach die eigentlich unfairste Form von Reisen. Roland Schmidt, willst du dir etwas dazu sagen? Dir gebe es gerade genau mit dem Herrn Leisinger.
Ja, ich glaube, da gibt es auch keine pfannenfertige Antwort drauf. Und es ist weder schwarz noch weiß. Es ist immer in einem Graubereich. Ich glaube, die ganze Thematik All-Inclusive muss man auch differenziert können anschauen. Man hat jetzt gesehen, in den letzten Jahren, gerade auch in vielen Ländern, wo die Wirtschaftssituation nicht mehr so war, wie man sich das mal gewöhnt war, ist es für eine vierköpfige Familie halt einfacher gewesen, zu kalkulieren. Man hat so und so ein Reisebudget, wo man ausgehen kann. Und dann weiss ich, wenn ich All-Inclusive-Ferien buche, dann kann ich das auch einhalten. Da kommen keine Zusatzkosten auf die Familie zu. Also von dem her ist dort sicher ein gewisses Kundenbedürfnis nach All-Inclusive-Ferien da. Wenn man nachher in die Resorts hineingeht und das anschaut, was wir auch machen, also wir arbeiten sehr eng mit All-Inclusive-Resorts zusammen, muss man das schon dann auch unter dem Kontext von einer lokalen Wertschöpfung wieder anschauen. Also dadurch, dass die All-Inclusive-Resorts relativ spitz kalkulieren müssen, kaufen die sehr viele Produkte eben auch lokal ein. Also das Gemüse wird vom lokalen Bauer eingekauft, der Fleisch kommt oftmals aus der jeweiligen Tourismusdestination und die Leute und gerade der Schweizer, ich glaube, das ist jetzt nicht der Typ, der einfach zwei Wochen in so einem Resort bleibt und überhaupt nicht rausgeht. Also man sieht, das haben wir auch in unserem Ferienreport analysiert, dass Kunden sehr gerne Land, Leute und Kulturen erleben und Begegnungen wollen. Und wenn man das will, dann muss man aus so einem All-Inclusive-Resort rausgehen und eben gerne einmal die lokale Küche probieren und gerne mit den Menschen vor Ort reden. Also ich würde das jetzt nicht als dümmstes Ferienprodukt bezeichnen.
Redet ihr das ein bisschen schön?
Nein, ich rede das nicht schön. Ich kenne sehr viele All-Inclusive Resorts und ich habe viele All-Inclusive Resorts besucht. Es ist eine Diskussion, die sehr dogmatisch geführt wird. Und ich verwehre mich da dahinter, einfach zu sagen, es ist alles nur schlecht. Es ist aber auch nicht nur alles gut. Also es ist nicht so zu sagen, dass es nur gut ist. Es hat sicher auch im Kontext von Arbeitsverhältnissen, Arbeitsbedingungen, die Frage von Saisonalität, die im Tourismus eine Riesenfrage ist. Wie geht man mit Saisonalität auch in der Schweiz im Tourismus um?
Geben wir ein Stichwort?
Wenn man ein Gebiet hat, nehmen wir jetzt mal ein anderes Land als Kenia und Ägypten. Griechenland, wo 4-5 Monate Hochsaison hat und die Leute in diesen 4-5 Monaten eigentlich das Einkommen generieren müssen, das nach einem Jahr anhebt. Und die Leute, die wollen sehr viel arbeiten, die müssen Überzeit machen, wo vielleicht jetzt nicht immer der Kernarbeitsnorm von der ILO entspricht, aber das Bedürfnis von den Arbeitern ist doch eben auch da. Und wie geht man mit diesen Fragen von Saisonalität um, im Schweizer Tourismus, im Winter in den Berggebieten, da machen sehr viele Leute sehr viele Überstunden, die man vielleicht im Sommer nachher kompensieren kann. Und das sind Fragen, die hochkomplex sind und wo es einfach keine einfachen Antworten darauf gibt.
Wir sind jetzt mit im Forum auf SRF1. Kenia, Ägypten, Hauptsache Ferien. Ihr könnt jetzt nochmal anrufen auf 0848 440 222. Mir nimmt es nämlich Wunder, spielt es euch eine Rolle, wenn ihr in die Ferien geht, wenn ihr Badeferien machen, ob das rundum, ob das politische Wirrnis hat, ob es sicher ist. Was spielt für euch eine Rolle, wenn ihr Badeferien macht in solchen Ländern wie Ägypten, Kenia oder Tunesien? Ihr könnt jetzt anrufen auf 0848 440 222. Patrick Wülser in Nairobi. Kenia ist auch bekannt für Safaris. Das sind dann so ein bisschen die teureren Reisen, wo man sich vielleicht irgendwie als Hochzeit, so Honeymoon, geht man auf die Safari. Wie sieht es denn dort aus? Was habt ihr dort so beobachtet, wie sich die Leute bewegen?
Ja, ich hoffe, die beiden Herren im Studio, die nehmen mir das nicht übel, wenn ich da als Nicht-Tourismus-Experte meine Urteile äussere, oder ich möchte auch keine Urteile äussere, höchstens meine subjektiven Beobachtungen. Also das ist für mich schon ein grosser Unterschied, ob es jetzt billigste Resort an der Küste ist, wo die Leute noch mit dem Aromabüchsel im Koffer dort einfliegen und einen Mauer rundum mit Stacheldraht und sich eben häufig 2 Wochen dort nicht rausbewegen. Und bei diesen Lodges, bei diesen Safaris, irgendwie rundum ein Kilimanjaro, habe ich schon den Eindruck, das ist heute irgendwie auf einem anderen Niveau. Also, wo ich wirklich das Gefühl habe, das Stichwort Nachhaltigkeit, ist erfüllt, also die lokale Bevölkerung, dass sie dort häufig Massai sind bezogen, also die Lodge irgendwie die das Land pachten von den Massai, die Massai dann irgendwo anstellen, führen die Leute rundum eben auf Safari, die Leute helfen noch mit irgendwie die Reservate zu hüten, also der Tierschutz irgendwie hat einen hohen Stellenwert. Also jetzt das Gefühl, es lohnt sich vielleicht, wenn man in so ein Land geht, was man vielleicht nicht auf einen letzten Franken schaut, sondern eben vielleicht ein bisschen ein besseres Angebot nimmt, wo vielleicht die Ökologie oder der soziale Aspekt oder so eine Rolle spielt.
Roland Schmidt, Sicherheitsmanagement TUI Swiss, was sagt ihr?
Also Patrick Wülser hat natürlich recht und er tritt uns überhaupt nicht auf die Füße. Wir verstehen die Situation absolut. Aber gerade Lodges sind natürlich vor allem auch All-Inclusive-Anlagen. Weil dort ist alles inbegriffen. Der Guide ist inbegriffen, der Fahrer ist inbegriffen, der Barman ist inbegriffen, das Abholen ist inbegriffen. Also die Inputs oder die Hinweise von Patrick Wülser sind sehr wertvoll. Aber gerade All-Inclusive-Anlagen, und das ist nachweisbar, die generieren auch mehr Umsatz, sprich, gibt dann auch wieder Salär, man kann Mitarbeiter auch zahlen. Man rechnet 1 Million Umsatz, 1 Million Umsatz in Euro oder Schweizer Franken generiert ungefähr 20 Arbeitsplätze. Also die Anlagen, die Hotels, die All-Inclusive anbieten, sind nicht a priori negativ. Die Frage ist, wie integriert man, das hat der Patrick Wülser auch gesagt, die lokale Bevölkerung, wie stellt man die an? Kann man die allenfalls eben auch durch den Mehrwert, den man generieren und erschaffen kann, auch die dann eben durchzahlen oder Teilzeitarbeitslose machen, wie wir in der Schweizer Tourismus ja auch haben? Weil der Tourismus, und das ist eine Voraussetzung, in allen diesen Ländern ist immer zweiten oder dritten Wirtschaftszweig. In Kenia zum Beispiel, Patrick Hülser, ist es, glaube ich, nach wie vor die Landwirtschaft, ungefähr mit 20% von der Wirtschaftsleistung vom Land, aber der Tourismus hat plus minus 10-12%. Und da hat es gar keine anderen Investitionen, keine Fabriken etc. Also man braucht den Tourismus in einer vernünftigen Form.
Man braucht den Tourismus. Patrick Hülser, ihr habt mir mal in einem Vorgespräch bei einer Gelegenheit gesagt, wenn jetzt die Ranger, die aufpassen in den Nationalpark, wo man die Leute an Tiere schauen, die sind wahnsinnig gut ausgebildet. Wenn die die Stellen würden verlieren, hat das wirklich auch Folgen für Tiere?
Das ist ja so. Also die relativ hohen Eintrittspreise in den Park, die haben einen Sinn. Also ich habe immer das Gefühl, das ist fast die seriöseste Organisation von den staatlichen Organisationen, der kenianische Wildlife Service. Und dank den Einnahmen von den Touristen, die die Parks besuchen, können die auch die Tiere hüten. Und man merkt auch, die Menschen, die werden anständig gezahlt, oder die Kenianer, die sind ausgebildet, die sind kompetent. Und durch das tun sie sich auch identifizieren mit ihrer Aufgabe. Zum Beispiel eben Bekämpfung von der Wilderei. Und darum sind die Parks auch noch so schön. Also dort haben Touristen sicher ganz eine wichtige Funktion. Und wenn man sich vielleicht ärgert, wenn man als Europäer oder Amerikaner nachher 80, 100 Dollar pro Tag zahlt, wenn man so durch einen Park durchfährt. Aber das ist sicher irgendwie ein wichtig, oder da leistet man sicher einen guten Beitrag zur Erhaltung von diesem Ökosystem.
Ich möchte eine weitere Hörerin begrüßen, Ursula McTuff. Guten Abend, Frau McTuff. Ihr habt offenbar ein paar Jahre in Kenia gearbeitet. Ihr habt auch einen Kenianer geheiratet. Erzählt mir, wenn ihr jetzt uns zuhört, mit diesen Reisehinweisen, mit den Gefährdungen, was sagt euch das?
Ja, guten Abend miteinander. Es ist sehr spannend zuzuhören und es ist ein aktuelles Thema für mich, weil wir eigentlich planen, über Weihnachten ein Jahr nach Kenia zu gehen. Zum einen mein Mann, also mein Ex-Mann in der Zwischenzeit und den Vater von unserem Kind wieder zu sehen. Und die Überlegungen sind natürlich, sollen wir gehen, sollen wir nicht gehen. Und aufgrund dessen, mit dem letzten Kontakt, den ich dann auch mit meinem Ex-Mann geführt habe, ist jetzt Status ist so, dass wir jetzt eigentlich uns dagegen entschieden haben. Genau aus dem Grund, weil wir wären Individualreisende, also es kann jederzeit irgendetwas passieren, egal am Viktoriasee, ob es irgendwo in Mombasa ist oder ob es in Malindi ist. Und wenn für mich ganz alleine wäre, dann wäre es etwas anderes, dann könnte ich das Risiko und Verantwortung auf mich nehmen. Aber wenn es um ein Kind geht oder um einen Familienangehörigen, dann sieht es einfach ein bisschen anders aus. Und ich muss ehrlich sagen, obwohl ich eigentlich Kenia relativ gut kenne mit der ganzen Gegebenheit, ich habe auch sehr lang, als ich geheiratet war, einfach dort gelebt, Viktoriasee. Und aufgrund dessen muss ich jetzt einfach schweren Herzens trotzdem sagen, nein, das Risiko ist mir jetzt im Moment einfach wirklich zu hoch, weil es einfach sehr unberechenbar ist, was momentan passiert.
Ich danke euch herzlich für das Telefon. Merci vielmals, Frau McTuff. Also, wir kommen zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen. Frau McTuff, jetzt als letzte Hörerin, gehört von ihrem Mann oder von ihrem Ex-Mann, es ist schwierig dort unten, kommt gescheiter nicht und sie geht nicht an, weil sie ihr Kind dabei hat. Andere Leute sagen, natürlich gehen wir fühlen uns dort sicher, wir haben eine Verbindlichkeit dort. Ich stelle jetzt gleich zum Schluss von der Sendung einfach noch schnell die Gretchenfrage, wenn die Sendung heisst Kenia, Ägypten, Hauptsache Ferien. Hergehen oder nicht hergehen? Roland Schmid.
Wenn ich die Angebote anschaue, Internet surfen und die Bilder sehe, dann lacht mein Herz und dann will ich her. Aber dann muss ich auch ehrlich sein und einmal die Reisehinweise noch kontaktieren, vielleicht mit Freunden und Bekannten reden. Da gibt es genügend Möglichkeiten, um sich zu informieren. Nicht zuletzt auch die Reisehinweise. Und wenn dann das Herz immer noch lacht, dann würde ich gehen. Wenn es anfängt, ein bisschen tröpfeln und Tränchen kommen, dann würde ich eine andere Destination finden, wo ich dann mit Freude herreisen würde. Die Auswahl ist genügend gross.
Matthias Leisinger, gehen oder nicht gehen?
Ich würde auch gehen. Ich kenne beide Länder relativ gut. Und wenn man sich eben, wie der Roland Schmid gesagt hat, gut vorher informieren, die Informationen bekommt, das kann abwägen, ist am Schluss die Entscheidung von jedem Individuum. Da ist einer ein risikobereiter vielleicht als ein anderer im alltäglichen Leben. Und wenn man Kenia kennt, wie gross das Land ist, wie schön das Land ist, man kann in Parks gehen, man kann an die Küste gehen, das Gleiche in Ägypten, man kann am Roten Meer sein, man kann Rundreisen machen. Ich würde sofort gehen.
Patrick Wölser in Nairobi, ich sehe, ihr seid noch dran, noch jetzt den Strom wieder mögen haben. Gehen oder nicht gehen? Ihr seht jetzt das von Kenia aus, ich habe hier die Schlussrunde gemacht. Soll man gehen oder nicht gehen?
Ich habe wie die Hörerin vorhin am Telefon. Also ich mache von nächster Woche an Ferien mit meiner Familie. Ich lebe hier mit meiner Familie zusammen. Wir gehen nicht an die Küste. Es ist uns zu gefährlich. Es ist uns zu unsicher. Und auch mit dem geografischen Raum, der da ein paar Mal erwähnt wurde, ist ja so riesengross. Das ist mir auch zu unsicher. Es ist zwar an der Küste, 3 Kilometer von meinem Haus hier war das Westgate-Attentat aus heiterem Himmel. Ich wäre dann bald selber mit meinem Bub in das Westgate gegangen. Also, es kann ihn wirklich überall treffen. Also, ohne apokalyptisch oder Panik zu machen oder so. Aber ich denke, es lohnt sich, vorsichtig zu sein.
Ich danke euch ganz herzlich. Merci vielmals, meine Herren hier, Roland Schmid und Matthias Leisinger in Zürich und Patrick Wölser in Nairobi, seid ihr bei dieser Sendung mit dabei gewesen. Merci vielmals.
SRF 1 Forum.
Zu Gast bei der Christine Hubacher war der Roland Schmid.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.